Also nach Marco Friedl, deinem Kapitän, nach Ole Werner, deinem Trainer, hast du jetzt mit Mitch Weiser wieder einen Führungsspieler, der genau das sagt, was alle Kritiker rund um Werder jetzt schon seit Monaten sagen.
Hallo, Grün auf Weiß, der Podcast des Weser-Kurier, da sind wir wieder. Mein Name ist Stefan Freie und mir gegenüber diesmal im Studio JJ Bär. Hallo JJ.
Hallo Stefan, moin zusammen.
JJ, deine Kolumne, wie immer, richtungsweisend für unseren Podcast hier, beschäftigt sich diesmal mit Mitch Weiser und seiner Kritik, die, so deine These oder deine Erkenntnis, am Ende heikel sein könnte. Ich würde aber ganz gerne erstmal über den Zeitpunkt reden, den halte ich für unterirdisch. Man hat andere Probleme im Moment beim SV Werder als einen mittlerweile sehr lang verletzten Führungsspieler, der dann auch noch sich in der Öffentlichkeit sehr kritisch auseinandersetzt mit dem Verlauf der vergangenen Monate.
Da hast du ja was gemeinsam mit Lothar Matthäus, ne?
Ja, das ist, ja, du hast recht. Es geht halt nicht anders jetzt an der Stelle. Habe ich halt was gemeinsam mit Lothar Matthäus.
Aus meiner Sicht durchaus ein Kompliment. Ich finde, Lothar ist einer der besten Experten, Fußballexperten, Fußballerklärer, die wir haben.
Kann ich so nicht annehmen, aber ich, mach weiter.
Ich bin ja auch hier zum Erklären und du sollst was lernen. Ja, also Lothar ist top.
Können wir nochmal von vorne anfangen? Nee, bloß jetzt.
Da musst du jetzt durch, hier könnte ich einen Weltfußballer und Rekordnationalspieler hier zu klein machen. Also
nein,
das ist schon top als Experte und der hat sich am Wochenende genau ja dazu geäußert, was du gerade auch angesprochen hast, hat gesagt, also inhaltlich kann man ja über vieles reden, was Mitch Weiser da gesagt hat, aber der Zeitpunkt, ne, dass du das machst im Rahmen eines Heimspiels gegen RB Leipzig, wo ich schon viel Nostalgie dabei ist, weil du gegen Ole Werner deinen über Jahre erfolgreichen Ex-Trainer spielst. Und wo du mitten im Abstiegskampf bist, vor sehr schwierigen Wochen stehst und jetzt ist so ein Thema dann aufgeploppt, das hatte in der Form gar keiner jetzt erwartet. Und jetzt reden seit Tagen alle darüber. Wobei es ja auch interessant ist, was er da gesagt hat, ist ja alles im Prinzip nicht neu, ne? Muss man auch sagen. Also Zeitpunkt ist das eine, Inhalt ist das andere. Ne?
Eben. Also von daher würden wir, ich sage mal wir, weil ich dich einfach mal mit einschließe, schon ein bisschen mehr erwarten von einem mit einer gewissen Nachdenklichkeit, einer gewissen Reife versehenen Führungsspieler, oder?
Es war ihm offenbar ein Bedürfnis, ne? Da hat sich ein bisschen was angestaut. Er ist nicht der Erste bei Werder, der diese Sachen ja sagt, ne? Wir erinnern uns an Marco Friedl, der immer wieder gesagt hat, die Entscheidungen auf dem Transfermarkt, die sind so nicht ausreichend, um eine gute Saison zu spielen. Wir brauchen da noch Verstärkungen oder so wird es ein ganz schwieriges Jahr werden. Ole Werner hat im Prinzip seinen Abgang eingeleitet damals mit solchen Worten, dass er gesagt hat, da muss einiges besser werden in der Kaderplanung, in der Transferpolitik, in der Mannschaftszusammenstellung, wenn das hier eine Zukunft haben soll, wenn wir uns weiter in die Richtung entwickeln wollen, die der Verein hier vorgibt, nämlich im Windschatten der internationalen Plätze uns zu bewegen und dann vielleicht mal diesen Sprung in den Europacup zu schaffen. Und das ist ja interessant, dass Mitch Weiser genau das aufgenommen hat bei seiner Kritik jetzt. Also er hat gesagt, wir waren doch über Jahre gut dabei mit Ole Werner. Wir waren kurz davor, das internationale Geschäft zu erreichen. Und guck, wo wir heute stehen. Das war im Prinzip aufgegriffen von Mitch. Das, was Ole im Sommer gesagt hat, was Marco Friedl mehrfach in den letzten Transferfenstern gesagt hat, das hat er jetzt mit einem Abschiedskampf jetzt nochmal aufgemacht. Vielleicht aber auch, will ihm das nicht unterstellen, aber der Gedanke kam mir, als ich über den Zeitpunkt nachgedacht habe, um so ein bisschen auch Ich-AG zu sein und zu sagen, hier
ja,
übrigens, ne?
Das ist der
passt mir gerade ganz gut, dass über mich mal gesprochen wird, ne?
Ja, genau. Ich bin übrigens offen für andere Vereine, ne? Nur, dass ihr es nochmal wisst. Weil in diesen
Vereinen ja,
fühle ich mich nicht mehr so richtig wohl, denn die erreichen ihre Ziele nicht. Ist ja alles richtig innerlich. Wir haben selber sehr oft drüber gesprochen in den letzten Monaten, mussten sehr oft drüber sprechen. Und trotzdem, wir reden jetzt gerade vom Abstiegskampf. Und einem Spieler, der sich dann hinstellt und sagt, also das ist aber auch so schlecht gelaufen im letzten Sommer. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich hier noch bleiben möchte, weil Werder muss sich das überlegen, wenn sie mir was anbieten können, was in Richtung internationales Geschäft geht, kann ich ja nochmal drüber nachdenken. Das sind Worte, die verstehe ich einfach nicht, werde ich auch nicht verstehen.
Ja, über das eine oder andere, was er gesagt hat, müssen wir vielleicht einmal inhaltlich hier diskutieren gleich. Aber was ja auch interessant ist, die Reaktion von Clemens Fritz darauf, ne? Der dann gefragt wird, hier, Clemens oder Herr Fritz, was sagen Sie denn dazu, was Mitch Weiser da bei Sky rausgehauen hat? Und Clemens lässt dann durchblicken, dass sie vor ein paar Wochen doch zusammengesessen haben, mit Schweizer und er, ein ganz gutes Gespräch miteinander hatten und er deshalb überrascht ist, dass der jetzt da so ein Fass aufmacht, so ungefähr. Ne? Mhm. Da wäre man ja gerne bei dem ersten Gespräch dabei gewesen oder man wüsste gerne, was zwischen ersten Gespräch und diesem Sky-Interview denn jetzt sich verändert hat. Kann ja eigentlich nicht viel sein, weil der Kritik, die Mitch da angebracht hat, denn die Sachen, die lagen ja jetzt schon Monate auf dem Tisch. Da haben wir drüber geredet, da haben Experten drüber geredet, da habt ihr da draußen, die uns hier zuhört, viele Werder-Fans und Mitglieder haben genau darüber ja monatelang geredet. Das war jetzt nicht so, dass man Mitch Weiser brauchte, um das Fass aufzumachen. Das war sperrangelweit auf seit Monaten.
Ja, da kann man Clemens Fritz nur wünschen, dass er ein glückliches Händchen hat. Und das kann nicht darin bestehen, würde ich mal sagen, in so einer Situation, das Ganze irgendwie glatt zu bügeln und zu sagen, ja, wir werden das intern alles aufarbeiten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein sportlich Verantwortlicher in der Situation auch nochmal ein paar klare Worte findet in der Öffentlichkeit, die ja dann der Spieler zunächst gesucht hat und dann auch an den Spieler gerichtet.
Ja, bin ich gespannt, weil das ist ja ein bisschen eine heikle Situation. Und einerseits will Werder ja ganz gerne mit Mitch Schweizer verlängern. Der Vertrag läuft ja aus im Sommer. Du weißt aber noch nicht, in welcher Liga spielst du. Du weißt auch noch gar nicht, wie sieht dein Kader für die neue Saison aus. Du willst ihn gerne behalten. Er hat Erwartungen daran, wie dieser Kader aussehen soll. Da muss ja erstmal jetzt ganz viel passieren, bevor Mitch Schweizer jetzt sagen würde, okay, ich unterschreibe jetzt hier. Und das ist halt das, was ich mit heikel meinte. Ne? Man muss das auch aus diesem Blickwinkel mal sehen. Diese ganze Weiser-Kritik, es ist sehr unangenehm für den Verein, dass es jetzt nicht die viel zu kritischen Medien sind, wie Werder das immer darstellt, die ihnen das Leben schwer machen oder die emotionalen Fans, die alles viel zu sehr schwarz-weiß sehen und dann auch sich dann gegenseitig hochschaukeln oder diese Petition ins Leben rufen etc. Sondern du hast jetzt einen wieder mal aus dem Inner Circle. Also nach Marco Friedl, deinem Kapitän, nach Ole Werner, deinem Trainer, hast jetzt mit Mitch Weiser wieder einen Führungsspieler, der genau das sagt, was alle Kritiker rund um Werder jetzt schon seit Monaten sagen. Und das ist ja der Beleg dafür, dass das auch in der Kabine genauso Thema ist. Und das war es schon vor dem Transferfenster vergangenen Sommer, als es darum ging, wer verlängert denn bei Werder, als Marco Friedl über Wochen und Monate gefühlt in Verhandlungen war mit dem Verein, um einen neuen Vertrag zu bekommen. Damals hat die Mannschaft schon sehr genau darauf geachtet, wenn Marco dann wieder runterkam in die Kabine, was ihm denn da versprochen wurde und wie die Entwicklung des Vereins denn sein soll, weil du hast einige Spieler da drin, die älteren Spieler, Führungsspieler, die Ambitionen haben, die nicht im Abstiegskampf spielen wollen, sondern die darauf gehofft haben, tatsächlich dann mal mit Werder international zu spielen. Und die haben sich ein bisschen daran geklammert, dass Werder wirklich diesen nächsten Schritt geht und Werder ist aber einen Schritt zurückgegangen, das muss man ja deutlich sagen. Und das war kein Zufall, sondern ein bewusster Schritt zurück. Das hat Clemens vor der Saison ja sogar gesagt. Er hat gesagt, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um zwei nach vorne zu kommen. Gemeint ist, Kaderumbruch, ältere Spieler abgeben, Platz schaffen für jüngere Spieler, die sich dann entwickeln und Werte schaffen. Ist dann ein Mio Backhaus, ist dann ein Karim Koulibaly allen voran. Damit hast du natürlich jetzt Werte, aber du bist keine Mannschaft, die im Windschatten der europäischen Plätze unterwegs ist, sondern du stehst mit einem Bein zwischenzeitlich in der zweiten Liga, wenn wir ein paar Wochen zurückdenken, und es ist noch nicht durch, dieser Abstiegskampf, also es kann noch knifflig werden. Mhm. Das liegt jetzt aber nicht an den jungen Spielern. Und das ist halt auch wichtig, und das hat Weiser ja auch gesagt, als er gesagt hat, wir haben Leute verloren, denen wir nachtrauern. Also ich glaube schon, wir müssen über diesen Umbruch reden, der da im Sommer stattgefunden hat, um die Weiser-Kritik zu verstehen. Aber ich glaube schon, dass der ein oder andere Abgang wer da mehr wehgetan hat, als sie das im Sommer geglaubt haben.
Da kommen wir gleich drauf, auf den einen oder anderen Abgang, damit wir das mal ein bisschen konkreter machen vielleicht auch. Die Frage, die sich mir stellt, einmal, Mitch Weiser hat dann bislang in dieser Saison, bis auf ein sehr kritisches Interview im Fernsehen oder im Streamingdienst, wo auch immer, wie man auch Sky oder Wow oder was auch immer bezeichnen möchte, hat er nichts beigetragen zu dieser Saison. Konnte nichts beitragen, kann man ihn nicht vorwerfen. Finde ich ein bisschen schwach dann auch als unterm Strich gesehen. Und dann finde ich schon, dass ein Verein auch mal ein gewisses Selbstbewusstsein ausdrücken muss, um dann zu sagen, Meister, also ganz ehrlich, das zu der Zeit erst recht, finde ich, steht dir nicht zu. Seh zu, dass du fit wirst und dass du uns hilfst. Das finde ich, kann man schon auch mal machen. Das ist das eine. Und das andere, hätte man mit Mitch Weiser nicht vielleicht sowieso schon im Herbst verlängern sollen, um vielleicht sich seine Dienste über die Saison hinaus zu sichern. Weil Werder wusste ja schon sehr lange, dass der Vertrag ausläuft. Und dann wäre es ja vielleicht eine ganz gute Situation dann auch für den Verein gewesen, mit einem leider verletzten Spieler dann zu sprechen und dem zu bewegen, nochmal 2 Jahre draufzulegen, zu annehmbaren Konditionen.
Hätte Mitch wahrscheinlich nicht gemacht, um jetzt mal hinten anzufangen bei deinen 2 Punkten, die du gerade angesprochen hast. Also wenn du jetzt ja hörst, wie er denkt über die Vereinspolitik, über die Transferpolitik, über die Entwicklung bei Werder, die nach unten zeigt seit Monaten, dann hätte er im Herbst diesen Vertrag offensichtlich nicht verlängert. Er tut sich ja selbst jetzt schwer, nach diesem ersten Gespräch mit Clemens Fritz sich klar zu bekennen und zu sagen, ja klar, ich mache das hier unbedingt weiter, weil ihr habt mir damals diese Chance gegeben, als mich gar keiner mehr haben wollte und ich bei Leverkusen draußen saß. Und lasst uns gucken, dass wir das alles hier wieder in die richtige Richtung lenken. Das sagt er ja nicht. Ne?
Aber sondern es lief
sagt,
gut.
Das liegt jetzt am Verein. Ne?
Kurz nochmal zur Erinnerung, im Herbst lief es ja gut unter Horst Steffen. Da war Werder Achter. Da hätte man ja sagen können, siehste, es geht genauso weiter, wie wir uns das gedacht haben. Und er schreibt den Vertrag.
Die Jungs sind ja nicht blöd. Und so ein Mitch Weiser hat alles gesehen im Fußball, oder sagen wir viel gesehen im Fußball. Die Jungs haben damals immer gesagt, ob in Marco Friedl, in Niklas Stark, und Mitch Weiser wird es gedacht haben, ist er damals nicht vor die Kameras getreten. Ey, wir spielen nicht gut, aber wir punkten gerade. Ne? Werder war Achter, hat aber nicht gespielt wie ein Achter unter Horst Steffen. Das muss man einfach mal so deutlich sagen. Das war teilweise richtig schwierig anzusehen. Und die Hoffnung war ja immer, wenn wir jetzt auch nochmal gut spielen. Ne? Wer weiß denn dann, wie es dann wird. Aber war ja nicht so. Und da haben die Jungs schon so ein Gespür dafür, was ist jetzt möglich mit diesem Kader und was ist nicht möglich. Gerade wenn du Quervergleich hast halt zur Vorsaison. Und was du gesagt hast mit, der Verein müsste jetzt vielleicht mal Stärke zeigen, auf die Pauke hauen. Ja und nein. Ne? Also einerseits willst du ihn ja nicht verprellen, den Spieler mit Schweizer. Ne? Sondern du willst ja, dass er nach Möglichkeit seinen Vertrag bei dir verlängert. Und andererseits, so ein bisschen hat es Clemens Fritz versucht, ne, indem er jetzt gesagt hat, kann ja mal gesund werden und dann gerne dazu beitragen, dass es besser läuft. Ne. Das war für Werder-Verhältnisse schon relativ forsch. Werder ist halt kein Verein, der dann auf die Pauke haut. Ne. Also Kalli hätte den das Stadiondach geschossen damals, verbal. Und dann hätte direkt eine neue Baustelle gehabt mit ein paar knackigen Zitaten. So ist Werder nicht. Ne. Bei Mitch Weiser kommt ja noch hinzu, ausgerechnet Mitch, ne, denkt man dann, ne, weil er wäre ja bei diesem Umbruch, nachdem du so viele erfahrene Spieler im Sommer verloren hast, wäre er ja die Schlüsselperson gewesen in dieser Saison. Er wäre der gewesen, der in der Offensive mit seinen Qualitäten dafür hätte sorgen sollen, dass Werder eine stabile Saison spielt, trotz des Umbruchs. Und dann reißt er sich vor Saisonstart das Kreuzband, fällt das Ganze ja aus. Damit fehlt dir natürlich ein Riesenelement, um eine stabile Saison zu spielen. Das muss man ja sagen. Dass ausgerechnet er dann jetzt dieses Fass aufmacht, ist für Werder schon noch ein bisschen bitter, ne?
Naja, es ist auch nicht leicht, also da klare Worte zu finden, ohne den Spieler zu verprellen. Vielleicht muss man es dann auch drauf ankommen lassen, denke ich mal. Vielleicht wäre das auch mal eine Idee, um einfach nochmal klarzumachen, es gibt hier überhaupt niemand, der größer ist als der SV Werder. So, klingt ein bisschen groß, das finde ich sehr pathetisch.
Wenn ich übrigens hier so zwischendurch schnaufe oder wie sagt man das so mache, das liegt nicht daran, dass ich jetzt weine, weil Mitch Weiser vielleicht den Vertrag nicht verlängert oder noch nie für Algerien gespielt hat.
Oder weil ich recht habe vielleicht.
Oder weil du recht hast,
ja, Lothar. Ja.
Das ist nach wie vor meine Allergie. Ne? Ich entschuldige mich bei allen, die das stört.
Ja, das ist...
Die Pollen fliegen
auch. Wenn das mal die richtige Fährte ist, naja, egal. Okay, so. Gute Besserung. Sonst trink noch mal einen Tee. Das machst du ja auch ganz gerne im Schluck. Also ich weiß, es ist immer schwierig. Das lässt sich von außen auch sehr leicht sagen. Da das richtige Maß zu finden, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, das gefiel mir immer gut an Managern oder auch Verantwortlichen, wenn sie einfach gesagt haben, es gibt überhaupt niemand, der größer ist als der Verein. So, das muss unsere Maxime sein. Und ja, vielleicht, wenn man sich daran orientiert, findet man vielleicht auch die richtigen Worte. Ich weiß es nicht. Ist gar nicht so einfach.
Ich weiß, was du meinst, weil du musst ja als Verein, musst du ja eigentlich entscheiden, wer gibt hier eigentlich die Schlagzeilen vor? Geben wir als Verein, als Manager, als Trainer die Schlagzeilen vor oder macht das Spieler XY? In dem Moment jetzt am Wochenende, wo Mitch Weiser vor die Sky-Kamera getreten ist, beim Kollegen Patrick Wasserzee, der ihn natürlich auch nicht hat aus der Nummer rauskommen lassen, das macht Patrick ja dann ganz geschickt, die richtigen nachbohrenden Fragen gestellt dann da. Und dann wurde es ja immer doller, was Mitch Weiser da gesagt hat. Ich weiß gar nicht hundertprozentig, ob er von Anfang an so viel sagen wollte oder ob es dann doch das Geschick unseres Kollegen Patrick Wasserzieher war. Auf jeden Fall in dem Moment, wo du das Thema dann da hast und gib Mitch vor, was in den nächsten Tagen wie über Werder berichtet wird. Ne? Das ist dann schon unglücklich, wenn du keinen Kontrapunkt setzt, der auch diese Schärfe und Deutlichkeit hat. Das ist leider dann so. Ja.
Gut, dann kommen wir jetzt zu diesem Umbruch, über den wir schon lange gesprochen haben. Du hast gerade gesagt, der ein oder andere Ich bin mir ja nicht so sicher, ob es der eine oder andere ist. Also wenn du wirklich, auch das ist schon angeklungen, wir haben ja da so einen Experten, ein Marvin Ducksch-Experte sitzt mir gegenüber.
Dass du das immer noch so lustig findest, wo wir mit einem Bein in der zweiten Liga stehen. Du solltest mal die Augen öffnen.
Deshalb sitze ich hier, damit ich lerne. So, ich öffne die Augen und sage, Marvin Ducksch.
Ich mache noch einen Lothar aus dir. Ja,
ja sicher, natürlich. Das, dann ist vorbei. Ja. Birmingham City ist der Name seines neuen Vereins. Da spielt er ganz gut. 32 Spiele, 10 Tore hat er gemacht. Das heißt, ich würde mal in etwa sagen, er hat das Niveau gehalten, das ihn hier ausgezeichnet hat. Damit ist er aber auch der Abgang, der als erster zu nennen ist. So, und über alle anderen, finde ich, können wir sehr lange reden. Ne? Wir haben sicherlich Michael Zetterer, der aber nun wirklich ersetzt wurde durch Mio Backhaus, zumindest in sportlicher Hinsicht. Da weiß ich nicht. In der Kabine heißt es ja, dass Michael Zetterer da durchaus eine Rolle eingenommen hat. Was weißt du darüber?
Ja, ist so. Ne? Das darf man nicht unterschätzen. Es geht nicht nur darum, wer jetzt im Tor steht in diesen 90 Minuten und wer das wie löst. Da hat Mio ja eine wirklich spektakuläre Entwicklung genommen in der Saison, haben wir hier oft thematisiert. Aber Mio ist kein Führungsspieler in der Kabine und das war Michael Zetterer. Michael Zetterer war einer der dienstältesten Spieler bei Werder, über viele Jahre da. Gut vernetzt im Verein, gut vernetzt in der Mannschaft, auf seine Meinung wurde gehört und er war vor allen Dingen jemand, der diese Meinung offen ausgesprochen hat, intern. Ne? Also schon jemand, der auch extrem ehrgeizig war und deshalb ja auch jetzt bei Eintracht Frankfurt spielt und in der Champions League seine Einsätze gehabt hat. Also genau diesen Sprung ins internationale Geschäft geschafft hat, von dem Mitch Weiser am Wochenende gerade wieder gesprochen hat mit Blick auf Werder Bremen. Also das war schon ein Führungsspieler, der da rausgerissen wurde aus dieser Mannschaft. Das darf man nicht unterschätzen, die Rolle von Michael Zetterer letzte Saison bei Werder.
Wie finde ich die richtigen Führungskräfte in Ihrem Unternehmen? Ganz einfach. Mit Menschenkenntnis, Empathie und einem Netzwerk aus über 18 Jahren in der Branche. Ob Vertrieb, Produktion, Controlling oder Marketing. Ich kenne die Kandidaten, die den Unterschied machen. Marco Mock Consulting. Rufen Sie an. Wir reden.
Bei Marvin Ducksch haben wir ja öfter gesagt, der sollte auch gehen, weil man eine Ducksch-freie Kabine, ich zitiere wörtlich, JJ Bär bekommen wollte. Kann ich mir auch gut vorstellen. Bei Michael Zetterer war das sicher anders. Aber da war es natürlich auch einmal der Wunsch des Spielers, dem verlockenden Angebot aus Frankfurt nachzugeben. Und auf der anderen Seite natürlich auch die Ablöse von 6 Millionen, die Werder gut gebrauchen konnte. Das heißt, das war natürlich dann ein Transfer, den kann man dem Verein weniger vorwerfen als den mehr oder weniger freiwilligen Verzicht auf Marvin Ducksch.
Ja, weil Werder unbedingt eine Transfereinnahme machen wollte. Dann haben sie dann auch diese roundabout 6 Millionen aus Frankfurt für Michael Zetterer akzeptiert. Sie hatten ja eigentlich gehofft, dass andere Spieler höhere Angebote einbringen. Ich sag mal, ein Romano Schmid, ein Jens Day, der dann leider verletzt war, ein Marco Friedl, wer auch immer von den gestandenen Profis. Kam aber ja alles nicht, sodass am Ende der Verkäufer Michael Zetterer die einzige Chance war, kurz vor Toresschluss noch irgendwie Geld zu machen. So muss man das ja sehen. Und Marvin Ducksch, ja, du hast jetzt eine ducksch-freie Kabine, du hast aber auch einen torfreien Strafraum, würde ich jetzt mal überspitzt sagen. Denn diese 10 Tore, die der jetzt für Birmingham gemacht hat, die hat bei Werder kein Stürmer gemacht in der Saison. Und ja, er war auch letztes Jahr derjenige, der die meisten Scorerpunkte hatte. Und dass er für Werder immer zuverlässig abgeliefert hat, ist ja klar. Und darf man aber auch nicht natürlich sagen, ja, wenn Ducksch noch da wäre, der würde jetzt wieder 10 und nächstes Jahr wieder 10 und 12 und irgendwas schießen. Weiß man ja nicht, ne? Ob der dieses Level hätte halten können, ist ja dann auch nicht mehr der Jüngste. Ist ja nicht als Jungprofi damals in der zweiten Liga zu Werder gekommen. Also irgendwann musste man diese Entscheidung treffen. Das Problem bei dieser Entscheidung, Marvin Ducksch abzugeben, sind ja zwei andere Dinge. Das eine ist, du hast viel zu wenig Geld für ihn bekommen mit diesen 2 Millionen Euro. Also das ist ein Witz in Tüten nach wie vor. Hättest du ihn besser behalten. Und das zweite ist, du hast ihn nicht annähernd adäquat ersetzt. Und das führte dazu, dass Werder jetzt da steht, wo sie stehen und was Mitch Weiser am Wochenende so bedauert hat. Dir fehlen die Tore. Du schießt sie einfach nicht. Und solange Ducksch da war, hat er sie geschossen oder mit vorbereitet.
Ja, und darüber reden wir seit einem halben Jahr. Das ist allen Beteiligten klar. Das muss ich nicht auch nochmal erwähnen dann in so einem Interview. Aber ne, um das nochmal klarzustellen, weil wir sind ja noch nicht am Ende. Wir haben dann noch, mehr kannst du nicht meinen, Anthony Jung zum SC Freiburg, gibt dort einen zuverlässigen Backup, macht also in etwa das, was er hier in Bremen auch gemacht hat. Und dann haben wir Milos Veljković, der bei Roter Stern Belgrad international ganz gut zum Einsatz kommt, aber in der Liga knapp die Hälfte der Spiele gemacht hat. Auch verletzungsbedingt. Also auch ein Spieler, der mittlerweile 30 Jahre alt ist und der, wenn er geblieben wäre, zum Beispiel auch den Raum verstellt hätte für Karim Koulibaly zum Beispiel.
Ja, mir ist eigentlich völlig wurscht, wie oft Milos Veljković jetzt wo spielt gerade.
Ich wollte es dir nur mal sagen, damit du auch was lernst. Du musst ja auch was mitnehmen aus diesem Gespräch.
Absolut. Vielen Dank für die Info. Ich hätte es jetzt nicht gegoogelt. Was ich damit sage ist, es ist egal, was der jetzt macht, sondern wichtig ist ja die Rolle, die er hatte. So ähnlich wie bei Michael Zetterer. Welche Rolle hatte Milos Veljković bei Werder? Er war der dienstälteste Spieler in dieser Mannschaft. Damit auch in der Hierarchie ziemlich weit oben angesiedelt. Gut vernetzt im Verein, gut vernetzt in dieser Mannschaft. Und das war ja so eine Art Gang, die sich da gebildet hat. Ich meine, das ist jetzt nicht negativ, sondern das passiert in so einer Fußballkabine, wisst ihr alle, wenn ihr mal Sport gemacht habt in der Mannschaft, egal welche Sportart, da entsteht irgendwann so eine Gang. Und das sind die Jungs, die im Alltag so das Tagesgeschäft führen. Und das war bei Werder so eine Gang, bestand aus Zetti, bestand aus Veljković, bestand aus Duk, bestand aus Weiser, aus Bittencourt. Also alle diese Jungs, die zusammen aus der zweiten Liga hochgekommen sind, die den Aufstieg geschafft haben und die sich dann mit Ole Werner zusammen etabliert haben in der Bundesliga. So, die haben sehr eng zusammengehalten. Und da hat Werder ja im Sommer gesagt, so, das sprengen wir jetzt. Wir bauen eine neue Mannschaft auf, weil das wird so, auch wenn man sich die Altersstruktur dieser Spieler anschaut, ja keine Zukunft haben. Ja. Wenn wir Werte schaffen wollen, müssen wir das sprengen. Es war aber auch klar, ein Karim Koulibaly, ein Čović, ein Mio Bakros, wer auch immer von den Jungen, oder ein Salim Musa jetzt, der hätte es total schwer gehabt in dieser Mannschaft, wenn diese ganze Gang noch da gewesen wäre. Weil die waren einfach die Platzhirsche. Also musstest du in der Hierarchie der Mannschaft und auch an der die Anzahl freier Plätze in der Kabine, musstest du was verändern, damit solche Jungs überhaupt gedeihen können. Die wären sonst erdrückt worden. Das war auch ein Hintergrund, weshalb man diesen Umbruch gemacht hat. Aber der Umbruch an sich also, wenn ich das jetzt so erklärt habe, logisch, aber du hast zu wenig Tore geschossen, um diesen Umbruch dann erfolgreich ins Ziel zu bringen. Das könnte jetzt ganz gefährlich werden. Du hast es unterschätzt, dass du 4 Stürmer abgegeben hast und hast geglaubt, du kannst das mit Kike Topp und einem unfitten, sehr übergewichtigen Victor Boniface irgendwie kaschieren. Das funktionierte nicht. Also hätte man einen vernünftigen Stürmer im Sommer geholt, wäre das ganze Thema Umbruch vielleicht gar nicht so groß geworden, wie es dann wurde und wie es jetzt immer noch ist. Siehe Interview mit Schweizer.
Ja, klar. Weil, ja, das ist allen klar. Also darüber reden wir jetzt wirklich ein halbes Jahr auch schon, dass Marvin Dux nicht adäquat ersetzt wurde und dass es ein Fehler war, auf das dann am 31. August vorhandene Sturmpotenzial zu setzen. Das ist völlig klar. Das braucht man gar nicht mehr ansprechen. Aber all die anderen Dinge, also all die anderen Transfers, der Umbruch an sich, war halt gar nicht, habe ich jetzt auch deinen Worten entnommen, war ja gar nicht so falsch. Zumal man ja auch sagen muss, bei Veljković, der sicherlich ja war so eine Art Platzhirsch durch die Seilschaften, die durch Erfolge der letzten Jahre entstanden waren, aber sportlich hatte er halt in der letzten Saison zumindest auch nicht mehr den Wert, den er früher mal hatte. Ne? Und dann hast du halt mindestens mal 4, 5 Innenverteidiger, die vor ihm stehen oder vor ihm stehen sollten im Falle von Karim Koulibaly. Und dann musst du dich natürlich fragen bei einem Spieler seines Alters, ob es nicht besser wäre, sich zu trennen. Und die Frage hat Werder dann eben völlig zu Recht auch mit Ja beantwortet. Ähnlich ist es bei Anthony Jung, würde ich mal meinen.
Isoliert betrachtet ist jede dieser Entscheidungen, Veljković, Jung, Dux, etc., verständlich. Was mit so Jungs wie Mitch Weiser stört, ist die Anzahl. Also quasi viele seiner Best Buddies in dieser Mannschaft waren plötzlich weg. Na, und dann guckt er auf die Tabelle und sieht, ist ja doof, ne? So, aber so einfach ist es halt nicht.
Profifußball, glaube ich, dann. Also was dann in letzter Konsequenz.
So einfach ist es halt nicht immer, weil, wie gesagt, Mitch Weiser selbst hätte sehr viel dazu beitragen können, dass die Saison besser verläuft, weil er ist nun mal einer der besten Spieler in dieser Mannschaft. Und ich bin sicher, dass er im System von Horst Steffen eine herausragend wichtige Rolle hätte spielen können, vorne rechts. Das war so in der Planung, dass er eine offensivere Rolle hat. Nicht jetzt Stürmer, wie es Ole Werner mal ausprobiert hatte, sondern ja, so offensiv vorne rechts. Und dann stellt euch das mal vor, rechts Weiser, links Mangula, vorne ein wie auch immer heißender Stürmer, den man damals ja noch gesucht hat. Das hätte ja richtig gut werden können. Heute wissen wir, alles in die Hose gegangen. Ja. Aber als ich jetzt das Spiel gegen Leipzig sah, Stefan, und diese Chancen, also da reichen ja 2 Hände nicht aus, um die aufzuzählen, die Werder hatte, Torschancen, habe ich gedacht, wenn Lücke, Füllkrug, jetzt noch bei Werder wäre, der wird schon wieder die Kanone holen. Also du brauchst doch mal einen Stürmer, der diese Chancen verwandelt. Du spielst so viele Chancen raus gegen eine gute Leipziger Mannschaft Und ja auch bei anderen Spielen, die wir in dieser Saison gesehen haben, wie viele Chancen Werder hat. Aber du schaffst es nicht, den Ball ins Tor zu bringen. Das ist ganz alleine eine Qualitätsfrage. Das zieht sich durch die gesamte Offensive.
Du hast Sammy Mbangula gerade angesprochen. Der ist von der Rolle, aber er ist komplett, ne? Also da hat man das, habe ich wirklich das Gefühl, man hat es wirklich geschafft, den Königstransfer, das ist er ja noch immer, so durch die Monate, ich will nicht sagen zu schleppen, aber auch nicht zu leiten, dass der jetzt zum Ende der Saison, glaube ich, gar kein Faktor mehr sein wird. Weil da hatte ich echt nicht den Eindruck, dass der noch irgendwie was Gewinnbringendes für die Offensive hinbekommt. Ich glaube, der weiß, er kennt seine Rolle, glaube ich, nicht mehr. Ob weder auf dem Feld noch in der Mannschaft. Und ja, fiel mir nur ein, weil du hattest ihn gerade angesprochen.
Ja, absolut. Ich hoffe sehr, mit Blick auf die Aufgaben, die da noch vor Werder stehen in diesem Saisonfinale, und man will die Klasse halten, dass Daniel Thun mit seiner motivierenden, emotionalen Art den Sammy Mbangula nochmal gepackt kriegt und nochmal in die Spur bringt. Zuletzt war er sehr enttäuschend, bin ich komplett bei dir, und ich habe ihn oft hier gelobt und oft gesagt, er muss auf die Wiese, weil das ist ein Unterschiedsspieler in der Offensive. Das ist auch nach wie vor so. Aber Werder hat natürlich auch ganz viel in der Saison dafür getan, diesen Spieler zu verunsichern und immer kleiner werden zu lassen. Du konntest dem Mbangula ja beim Schrumpfen zusehen. Und wie oft haben wir hier gesagt, jetzt muss er aber spielen und jetzt muss man doch sehen, dass der nach seiner Einwechslung besser war und jetzt muss man doch sehen, dass der die Standards super schießt, dass der vorne Tore vorbereitet, Tore macht. Ja, ist alles richtig, aber er hat sich meilenweit davon entfernt, ein Schlüsselspieler für Werder zu sein.
Ja. Das ist so.
Die Saison ist noch nicht vorbei. Er kann noch Impulse geben, aber da muss man jetzt ganz schnell den Zugang zu ihm finden. Das muss Daniel Thun jetzt schaffen. Man muss ganz schnell eine Rolle für ihn finden, dass er Werder wirklich Spiele gewinnen kann.
Und die sollte nicht hinten links sein. Das müssen wir vielleicht nochmal betonen. Auf keinen Fall hinten links. Das haben wir versucht mit eher unglücklichem Ausgang. Aber du sprichst, und das ist ja das eigentlich Interessante dieser Kolumne. Tatsächlich gibt es ja einen interessanten Satz in dieser Kolumne. Den habe ich mir dick angestrichen. Nein, Scherz.
Bin aber gespannt.
Scherz. Geht weiser, könnten andere folgen. Das heißt, da ist ja wieder so ein Buddy-Action oder wie soll man das nennen, was da am Ende passiert. Das ist ja nicht ganz ohne, dass womöglich sein Abgang, der sich, na, sagen wir mal, so ein bisschen abzeichnet fast schon, habe ich so den Eindruck, dass der dann auch Folgen hätte für andere Spieler, die dann eben auch sagen würden, nee, wollen wir nicht mehr.
Ja, es ist das, was in so einer Mannschaftskabine dann passiert. Die Jungs reden ja miteinander und sie achten auch sehr darauf, wie die anderen Spieler auf die Entwicklung im Verein reagieren, die wichtigen Spieler wohlgemerkt, weil er ist ein wichtiger Spieler. Und wenn du jetzt Profi bei Werder Bremen bist, Führungsspieler bist und du siehst Mitch Weiser, einer, der, wenn er fit ist, für dich Spiele gewinnen kann, der völlig unstrittig Stammspieler ist in dieser Mannschaft, wenn der dann sagt, nee, wisst ihr was, ihr könnt den Weg jetzt hier, den ihr eingeschlagen habt, alleine gehen, ich sehe mich jetzt woanders, dann macht das was mit deinem Kopf. Und dann denkst du, okay, Mitch jetzt auch noch weg. Damit sinken unsere Wahrscheinlichkeiten, erfolgreich zu sein. Damit sinkt meine Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein. Mein Marktwert, meine Möglichkeiten zu wechseln, meine Chancen in der Nationalmannschaft und. Meine Freude an diesem Beruf. Und jeder Spieler sagt dann sehr schnell, ich habe nur eine begrenzte Zeit für diese Karriere, dann muss ich das Beste rausholen und so weiter. Deswegen ist es nicht ohne, wenn einer wie Mitch Schweizer sagt, wisst ihr was, den Weg, den ihr jetzt hier geht, den könnt ihr alleine gehen, das ist nicht mehr mein Weg. Dann setzt sich dieses Denken in der Kabine fort bei dem einen oder anderen. Das ist die Gefahr dabei. Damit meine ich nicht nur Leo Bittencourt, der in einer ähnlichen Situation ist. A, auch aus dieser alten Gang. B, guter Buddy von Mitch Weiser. C, auch auslaufender Vertrag. Sondern es gilt ja auch für Leute wie Marco Friedl, Romano Schmid, Senelin, Jens Day. Das sind alles ehrgeizige Jungs im besten Fußballeralter. Die haben noch wenige Jahre, um international im Verein spielen zu können. Und wenn die das Gefühl kriegen, oh, jetzt auch noch Mitch weg und dann wieder einer, der wichtig gewesen wäre für uns, immer vorausgesetzt, du hältst die Klasse, natürlich, du bleibst Erstligist,
ja.
Dann denken die auch, boah, rufen ihren Berater an und sagen, du, ich muss irgendwas suchen. Ne?
Bin gesprächsbereit. Ja, klar.
Oder sagen zum Pressesprecher von Werder, schick mich auch mal zu Sky.
Ich werde das diesmal übernehmen. Ich hätte da was zu sagen, ja. Übrigens, wo du es gerade sagst, Romano Schmid, da ging ja durch die Medienlandschaft, dass Werder interessiert sei, mit ihm zu verlängern.
Ich wusste, dass du mich jetzt darauf ansprichst.
Ja. Warum
musst du nochmal einspielen, was ich hier vor ein paar Wochen gesagt habe?
Ja.
Ich habe gesagt, dass man sollte den Vertrag nicht verlängern, habe ich gesagt. Das habe ich gesagt vor 4, 5 Wochen. zu dem Zeitpunkt damals hätte ich das auch immer, würde ich das immer wieder sagen, das hätten auch viele von euch unterschrieben. Das war damals die Phase nach dem Spiel in St. Pauli, wo er überhaupt nicht gut war, wo er mitentscheidend dafür war, dass Werder dieses Spiel verloren hat. Und das war eine Serie von nicht guten Romano-Schmid-Spielen. Und wenn wir damals eine Abstimmung gemacht hätten, wer soll spielen, Puertas auf der 10 oder Romano-Schmid auf der 10, wäre das sehr deutlich gewesen, dass das gegen Romano ausgefallen wäre. Seitdem hat Tune offenbar einen anderen Zugang zu ihm gefunden. Zumindest zeigt er jetzt in Ansätzen deutlich bessere Leistungen. Aber das ist ja nicht neu. Das haben wir in den ganzen Jahren von Romano Schmid bei Werder immer wieder gesehen. Das sind so Wellenbewegungen. Ne? Mal spielt er ein paar Spiele am Stück richtig, richtig gut, dass ich dann auch schreibe und sage in meinen Grün auf Weiß Beiträgen, ey, richtig gut, eine der letzten Attraktionen im Werder-Mittelfeld, super erster Kontakt, ganz feines Füßchen. Und dann kommen wieder so ein paar Spiele und Wochen, wo du denkst, um Himmels Willen, Junge, ey. Also dann lieber mit 10 Mann, oder das ist ja schon gefühlt mit 10 Mann, ne, so was du da ablieferst. Ne? Und das ist immer so ein Hin und Her. Und ich finde das immer schade, weil er ja ein grandios guter Fußballer ist, das habe ich immer gesagt. Wenn es aber unterm Strich immer nur diese Wellenbewegungen sind, dann wird der Werder nicht weiterhelfen. Und dann wird auch kein anderer Verein ihn kaufen. Dann wird also weder sportlich noch wirtschaftlich Werder weiterhelfen. Vielleicht hat jetzt dieser Trainer den Zugang dann gefunden, den Ole Werner und Horst Steffen in der Form nicht hatten, dass aus der Welle ein Pfeil nach oben wird. Ich wehre mich dagegen nicht. Ne? Dann sollten sie gerne verlängern. Wenn sie aber jetzt verlängern und wir haben dann wieder jahrelang diese Wellen, dann hat es Werder nicht weitergebracht. Dabei bleibe ich.
Was mich immer ein bisschen wundert, ist, dass Romano Schmid gerade jetzt gute Spiele macht, obwohl er, oder vielleicht weil er auch nicht auf der Position spielt, die eigentlich für ihn vorgesehen war. Weil er ja nicht zentral agiert, weil er ja nicht den Spielmacher, den Zehner gibt, sondern sehr weit links ist, sehr viele defensive Aufgaben auch übernimmt, dabei so eine Art Achter spielt. Weiß ich gar nicht, ob das die Position ist, auf der er jetzt in Zukunft sich wirklich wohlfühlt und ob es die Position ist, die ihm auch wirklich liegt. Ich weiß auch nicht, ob er sich da selber sieht.
Ich würde ihn das aber gar nicht fragen. Also ich würde sagen, pass auf, du spielst jetzt die Rolle, wo ich als Trainer das Gefühl habe, dass du da mehr gute als schlechte Spiele machst. Das ist offenbar eine Position, die weniger mit der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, 10 zu tun hat, mit dieser zentraloffensiven Rolle. Spricht ja einerseits für seine Flexibilität. Ich habe hier aber auch ja schon mal gesagt, seit dieses Mittelfeld neu formiert wurde von Daniel Tune, also so nach 3-4 Tune-Spielen war es ja soweit, dass ihm das gut tut, dem Romano Schmid, weil er nicht mehr die ganze Last auf seinen Schultern spürt und weil er gute Mitspieler neben sich in diesem Mittelfeld hat. Die Verantwortung ist so ein bisschen verteilt, das fußballerische Potenzial ist ein bisschen verteilt. Ich habe das Gefühl, das tut ihm gut, ähnlich wie in der Nationalmannschaft. Das ist ja auch so ein Phänomen, dass er in einer sehr guten österreichischen Nationalmannschaft durchaus immer Kaderspieler ist, auch seine Einsatzzeiten hat, auch bei Turnieren. Da habe ich auch mal das Gefühl, diese guten Spieler machen ihn besser. Und das ist vielleicht so ein bisschen der Effekt jetzt, wo es im Mittelfeld bei Werder etwas besser läuft, dass er dann auch davon profitiert. Die Jungs machen ihn dann besser.
Interessanter Ansatz zu sagen, ich würde ihn das gar nicht fragen. Wir wissen spätestens seit dieser Saison, dass es schon wichtig ist, dass sich Spieler auf Sicht auch wirklich wohlfühlen auf ihrer Position. Frag mal Marco Friedl. Aber egal, also im Moment läuft es.
Ja, aber trotzdem, wir sind ja kein Debattierclub, das war ja auch so ein Ding. Ne?
Ach so.
Thema gehabt schon in der Saison, Endphase, Horst Steffen, sage ich mal. Du kannst es nicht jedem recht machen in so einer Mannschaft. Und es geht jetzt nicht um die Einzelnen, auch das hat ja Clemens Fritz in seiner Ansprache vor der Mannschaft vor ein paar Wochen sehr deutlich gesagt. Es geht nicht mehr darum, was jemand will und welche Themen er hat und was ihn bedrückt, sondern es geht darum, dass dieser Verein in der Bundesliga bleibt. Und wenn der Verein in der Bundesliga bleibt, wenn Romano Schmid im Tor steht, dann ist das halt so. Aber der Trainer gibt vor, die Spieler folgen. Und ab Sommer kann man dann überlegen, okay, wie geht's weiter? Mit der Aufstellung, überhaupt mal in welcher Liga? Dann mit der Aufstellung, mit dem Kader, wer soll welche Rolle spielen, wer nicht mehr und so weiter. Dann kann man auch wieder mit dem Trainer ein Gespräch suchen und sagen, ich wünsche mir diese, ich wünsche mir das. Im Moment ist völlig egal, was die Jungs sich wünschen. Im Moment geht's meiner Meinung nach nur darum, dass dieser Verein in der Bundesliga bleibt und dem ist alles andere unterzuordnen.
Und dann sind wir wieder beim Weiser-Interview übrigens, aber egal.
Ja.
Letzte Frage, JJ. Du als Rheinländer, wo doch Werder jetzt beim ersten FC Köln antritt, wie beobachtest du das Spiel?
Ich werde vor Ort sein, ich werde es natürlich anschauen, bin gespannt. Das ist ja eine besondere Atmosphäre im Rheinenergiestadion in Köln. Sehr enges Stadion, sehr heißes Stadion, hitzig, ne? Da musst du bestehen und ich bin einfach gespannt, welche Werder-Mannschaft wir dort erleben werden. Also ist es die, die relativ emotionslos gegen Mainz eine Chance auf einen Heimsieg hergegeben hat Oder ist es die, die dann in Wolfsburg kämpferisch sehr überzeugt hat, fußballerisch nicht, aber kämpferisch, und sich da einen wichtigen 1-0-Sieg gesichert hat? Also du wirst dieses kämpferische Element brauchen und du wirst vor allen Dingen deine Chancen nutzen müssen. Du wirst auch gegen Köln Torchancen kriegen, vielleicht nicht so viele wie jetzt im Heimspiel gegen Leipzig, weil es doch überraschend viele waren. Das, glaube ich, wird gegen Köln nicht passieren. Aber dann musst du sie nutzen, wenn du eine Chance haben willst, da was mitzunehmen. Und schaut auf die Tabelle, es ist verdammt wichtig, was da jetzt kommt. Also Köln und HSV, das sind jetzt nicht nur zwei geile Spiele und Derby und tolle Traditionsvereine, sondern da geht es jetzt um ganz, ganz viel. Da musst du die Weichen dafür stellen, dass du am Ende, am 34. Spieltag, nicht auf Punkte gegen Borussia Dortmund angewiesen bist.
Klar. Dann sage ich, was ich so oft sage. Wir werden es beobachten und in der nächsten Woche womöglich wieder drüber sprechen. Wir gucken mal, wie es so läuft. Ich danke euch fürs Zuhören und wünsche ansonsten dir, JJ, und allen anderen auch alles Gute. Wir hören voneinander. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss zusammen und denkt daran, bleibt grün-weiß.